Sehr geehrter Herr Weiß, vielen herzlichen Dank für Ihre grundlegenden, aber mit reichlich persönlicher Erfahrung ergänzten und aufgebauten Bemerkungen und Einführungen. Ich bin jetzt nur hier hochgekommen, um Ihnen zu sagen, dass das Pult jetzt sozusagen weggeräumt wird und dass hier Frau Scheithauer, die ich herzlich begrüße, das Wort nimmt. Und ich bitte die anderen Diskussionsteilnehmer jetzt hier auf das Podium. Wir haben Zettel vorbereitet, sodass sie ihre Plätze leicht finden. Das Wort hat Frau Scheithauer, die die Herren, glaube ich, sind nur Herren, ja, begrüßt. Das Pult kann weggebracht werden. Wasser kommt auch. Und Frau Scheithauer, Sie haben das Wort. Sie dürfen nachher auch zu den ganz wichtigen Tagesordnungspunkten, die nicht im Ablauf stehen, nämlich beispielsweise das Mittagessen und so weiter, Sie dann gleich überleiten. Da komme ich dann nicht mehr und sage, das Buffet ist eröffnet. Das sagt dann nachher Frau Scheithauer. Herr Bergmann, Sie haben mir gerade einen Zettel gegeben. Soll ich was sagen? Bitte? Kommen Sie ruhig.
Ich wollte nur sagen, es wird im Internet übertragen. Das heißt, die Kamera soll keinen stören, nur einfach zur Information.
Dann machen Sie es nochmal, Herr Bergmann. Ich muss es nicht wiederholen, was Sie zu sagen haben.
Entschuldigen Sie, es wird im Internet übertragen. Das heißt, die Kameras zeichnen es auf und es gibt einen Livestream fürs Internet, nur damit Sie alle informiert sind und sich daran nicht stören.
So, dann bitte, dass Sie das.
Ja, jetzt trennt uns nicht mehr das Pult, sondern nur wir trennen Sie noch von der Pause und vom Mittagessen. Aber wir setzen jetzt ein bisschen auf Ihren langen Atem. Wir blicken zurück. Vom staatlich gelenkten Rundfunk der DDR zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Medienpolitische Weichenstellungen. Das ist das Thema unserer Runde. Wir sprechen also im Wesentlichen über einen Zeitraum vom Herbst 1989 bis Ende 1991, über, wir haben es vorhin gehört, eine Umbruchzeit, über tektonische Verschiebungen in einer Gesellschaft, vom Ende einer Herrschaft, vom Neubeginn, von weltpolitischen Umbrüchen, von der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten, vom Beitritt von 5 Ländern zu den anderen. Und für die Medien, da gilt, weg von der verordneten Schönfärberei mit Vorgaben, Sprachverordnungen, Thementabus und Verboten, hin zur Entdeckung, was Journalismus sein soll, sein kann und für eine demokratische Gesellschaft sein muss. Nämlich, Journalismus muss die Selbstverständigung der Gesellschaft ermöglichen. Was da im Einzelnen passiert ist, was erreicht, was gelungen, was weniger gelungen, was versäumt worden ist. Herr Weiß hat ja schon einen großen Bogen gespannt. Wir wollen nochmal im Einzelnen aus verschiedenen Perspektiven darüber reden. Und das tun, von mir aus gesehen, zu meiner Linken. Lothar de Maizière, den ich herzlich willkommen heiße. Er war der erste demokratisch gewählte und zugleich der letzte Ministerpräsident der DDR. Er hat gleichsam in Onkel Honnys Lampenladen das Licht ausgemacht, wenn ich das mal so banal sagen darf. Er ist Anwalt von Beruf, aber er hat auch mal indirekt für den DDR-Rundfunk gearbeitet, wie ich aus der Biografie entnommen habe, nämlich als Bratschist für das Rundfunk-Symphonieorchester und die Bratsche, die Viola. Das war sein erstes Studienfach. Das gibt natürlich schon mal einen anderen Zugang zur Welt als allein die Juristerei. Herr de Maizière ist 1956 in die CDU, also eine der 4 Blockparteien der DDR, eingetreten. In der Wendezeit wurde er an die Spitze berufen. 1989 im November wurde er stellvertretender Vorsitzender des Ministerrats und Minister für Kirchenfragen. Und dann wurde er Spitzenkandidat der Allianz für Deutschland für die ersten freien Volkskammerwahlen im März 1990. Er wurde Ministerpräsident der DDR, sein Kabinett bestätigt und dann begannen die Verhandlungen für den Einigungsvertrag und eine große Liste. Vermutlich stand das Thema Medien nicht an allererster Stelle Ihres Aufgabenkatalogs.
Ich habe noch ein paar andere Aufgaben.
Reichlich. Neben ihm begrüße ich Herrn Frohne. Ronald Frohne ist Anwalt und Wirtschaftsprüfer. Er ist aus New York zu uns gekommen. Er leitet das New Yorker Büro der Wirtschaftskanzlei Knorr mit rund 470 Anwälten. Herr Frohne ist nicht nur Jurist, sondern auch Literaturwissenschaftler, aber ich glaube, das ist kein Brotberuf für Sie gewesen. Er hat ein großes Themenfeld beackert. Er hat sich zunächst mit Immobilien in Kanada beschäftigt und war dann in den 80er Jahren Geschäftsführer der Kirchgruppe. Er gehörte 1990 zu dem Team, das Rudolf Mühlfenzel zusammenstellte. Er war Stellvertreter des Rundfunkbeauftragten der Einrichtung gemäß Artikel 29 Einigungsvertrag.
36. Artikel 36.
Entschuldigung, dann bin ich in eine falsche Zahl. Danke. Ich könnte jetzt auch sagen, es war ein kleiner Test. Weiter in der Runde geht es mit Christoph Singelstein. Er wurde bereits erwähnt. Er ist Chefredakteur des Rundfunk Berlin-Brandenburgs jetzt. Er ist ein Theaterwissenschaftler vom Studium her. Er war Kulturredakteur und dann Hörspieldramaturg des DDR-Rundfunks. Er kam über die kirchliche Friedensbewegung auch zu Medienthemen. Durch die Initiative Frieden und Menschenrechte hat er zu diesem Thema gefunden und hat diese Initiative dann im Hörfunkrat der Wendezeit vertreten. Im Juli wurde er zunächst stellvertretender Intendant des Rundfunks der DDR und dann geschäftsführender Intendant bis Ende des Senders. Ich will auch noch ein paar Worte zu Herrn Weiß, den Sie ja schon so eindrucksvoll erlebt haben, sagen. Er selber hat berichtet, dass er der letzte Kameramann der DEFA ist, der noch Verbliebene. Man hat sich sozusagen klanglos getrennt, habe ich ausgelaufen. Das heißt, Sie haben Regie und Kamera studiert, Sie haben eine Abschlussarbeit über Vietnam gemacht, ein Film, der in Moskau ausgezeichnet wurde. Sie haben dann für die DEFA gearbeitet, Sie durften reisen, Sie durften auch in westliche Länder reisen. Sie haben Mitte der 70er Jahre das Schreiben entdeckt. Sie haben auch entdeckt, Sie haben es uns sehr eindrücklich geschildert, wie das so ist mit der Zensur und ihren subtilen Methoden. Sie kamen dann über die Aktion Sühnezeichen in die etwas aktivere Politik und dann Ende 1999 im September haben Sie die Bürgerbewegung Demokratie Jetzt mitbegründet. Gründungsaufruf. Sie haben in vielen Etappen sich politisch geäußert. Es gab einen Drei-Stufen-Plan der nationalen Einigung von Ihnen und Sie haben natürlich die Demokratie jetzt am zentralen runden Tisch vertreten, wurden Mitglied der Volkskammer, waren dann auch Mitglied des Bundestages, Sie haben es uns gesagt, und da erinnere ich mich an Ihre sehr kritisch besorgten Äußerungen zum Schwund der Pressevielfalt. Sie haben die Politik gänzlich mit Ihren Institutionen verlassen. 2001 war das. Michael Albrecht ist der ARD-Koordinator DVB. Er ist ebenfalls gelernter Kameramann, studiert an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam. Er war auch in den DEFA-Dokumentarfilmstudios in Berlin beschäftigt und hat sich dann einen Namen gemacht als Mitglied der Gesetzgebungskommission zur Schaffung des Medienbeschlusses der Volkskammer. Sie haben sich mit Regionalisierungsfragen beschäftigt, im Regionalausschuss Berlin-Brandenburg für die Neuordnung des Rundfunks und wurden dann Intendant des DFF, waren das bis zu seiner Auflösung. Dann kamen die Stationen ORB und jetzt eben ARD-Koordinator. lange Wege, viele Stationen. Ich würde gerne direkt anknüpfen an im Herbst 1989. Wie fand Herr Albrecht denn die Revolution draußen auf der Straße, die Revolution in den Köpfen der Menschen, Eingang in die Medien der DDR? Was passierte da genau?
Das war ein schwieriger Prozess. Wenn Sie es genau nochmal zurückverfolgen, im Sommer 89, kann ich mich erinnern, ich war auf Urlaub in Rostock und wir guckten natürlich Westfernsehen und was sahen wir? Die Leute der DDR hauten über Ungarn ab. Sie verließen das Land in Scharen. Das heißt, es war also eine Stimmung in dem Land, die irgendwo, sag ich mal, aufgebracht war. Konrad Weiß hat es geschildert, es kulminierte dann letztendlich dieser Unmut in der Bevölkerung am 4. November, um einfach dieses Stichdatum zu sagen, am 4. November mit dieser großen Demonstration in Berlin auf dem Alexanderplatz, wo ja wie ein Ausbruch eigentlich stattfand, die Leute sich dort versammelten, was ja nicht üblich war in der DDR. Man versammelte sich nicht, weil man durfte es nicht. Man versammelte sich trotzdem, man hatte Plakate in den Händen, die durchaus alle sehr kreativ waren. Und ich kann mich erinnern, mit meinem Freund aus Potsdam kamen wir am Alexanderplatz die Treppe herunter und waren erstaunt, was hier losgeht, was auf einmal möglich ist in diesem Land. Und wenn Sie so wollen, war das sozusagen, es war nicht der Paradigmen, es war der erste kleine Schritt zu einem Paradigmenwechsel, der sich ankündigte. Man musste es im Fernsehen übertragen. Man wurde genötigt, es zu übertragen. Das war ja nicht freiwillig, dass die das in Adlershof gemacht haben. Was dazu geführt hat, dass sie es dann übertragen hat, vielleicht weiß es jemand, ich weiß es bis heute nicht. Jedenfalls wurde es faktisch der DDR-Öffentlichkeit vermittelt. Es wurde nicht kommentiert, es wurde nicht gut geheißen, es wurde vermittelt. Und insofern war eigentlich für jeden sichtbar, es bewegt sich was in diesem Land. Der Mauerfall übrigens am 9. November, der fand dann wiederum nicht im DDR-Fernsehen statt, sondern wieder nur bei den Kollegen hier beim SFB und bei der ARD und beim ZDF. Darüber berichtete das DDR-Fernsehen einen Tag später, als alles vorbei, also was heißt vorbei, als es passiert war. Das heißt also, in dieser Gemengelage muss man sich das vorstellen, es brach etwas auf und Konrad Weiß hat es gesagt, es hat zu einer Destabilisierung der Führungsebene der ARD, nicht der ARD, natürlich nicht der DDR, geführt, wo dann schon auch, ich sag mal, die Menschen in der DDR, das war ja nicht die Mehrzahl, in den Bürgerbewegungen, in den Friedensgruppen, die durchaus andere Gedanken in den Köpfen hatten, gemerkt haben, hier ist was zu machen, also hier ist was draus zu machen, aber hier ist auch die Notwendigkeit, etwas zu tun. Das heißt, wenn so eine Destabilisierung eintritt, die Misere wird das wahrscheinlich nachher sagen, die ja sozusagen durchaus übergeordnete Rahmenbedingungen hat, wo man sagen könnte, wie kommt ihr eigentlich darauf, dass sich das Politische ändern wird zukünftig? Davon war ja nicht auszugehen. Es waren ja ganz andere Machtverhältnisse aufgrund des alliierten Status auch in diesem Land. Aber dennoch war der Gedanke da, es muss doch möglich sein in diesem Land, und es war nicht von Wiedervereinigung die Rede, es war nicht von Auflösung der DDR die Rede in dieser Zeitraum, innerhalb dessen etwas zu bewegen. Stichwort Glasnost und Perestroika, so wie wir das ja aus der Gorbatschow-Ära kennen. Also das war das, was im Hinterkopf war, da müsste doch eigentlich was zu machen sein, sodass man diesen starren Ring der Bevormundung ein bisschen wenigstens aufbricht und ein bisschen daraus profitieren kann. Das war eigentlich meines Erachtens die Ausgangssituation 89. Und wir haben ja in dem Vortrag gehört, wie sich das dann eigentlich relativ sehr schnell Fahrt aufgenommen hat und sich dann auch konkret umgesetzt hat.
Als Sie aus Ihrem Urlaub in Rostock wieder in den Sender kamen, was war da anders?
Naja, was war anders? Erst mal gar nichts. Ich kann Ihnen sagen, man ging Drehorte, man hatte den nächsten Film vor Augen. Man drehte ja damals wenigstens drei abendfüllende Filme im Jahr und hatte dann Motivsuche gemacht und alles das. Aber wenn man mit den Kollegen im Auto oder abends oder währenddessen zusammensaß, dann hat man das schon besprochen, was dort geht. Ich kann Ihnen bis heute nicht sagen, wer da wo was mit aufgeschrieben hat und woanders hingetragen hat. Ich kann mich aber erinnern, dass es eine große Nervosität innerhalb des DDR-Fernsehens gab seinerzeit, wo wir dann auch zu Schulungen gebeten worden sind oder zu Ansagen, so würde ich es heute sagen, da wurde nicht geschult, da wurde vorgetragen, wo dann auch, sag mal, Kampfgruppenkommandeure, die gab es ja, auftraten und sagten mir diesen Verrätern, und da meinte man konkret Herrn Konrad Weiß, der Name ist gefallen, sagen, die werden wir, mit denen werden wir genauso verfahren wie 53. Die laden wir ein und dann ab mit ihnen. Also ich zitiere das mal. Da haben wir alle ein bisschen Schreck gekriegt. Also ob das möglicherweise in eine Eskalation münden kann, die eigentlich unfassbar war. Also für Normaldenkende jedenfalls. Aber andere meinten das so ernst. Also diese Nervosität war da und sie hat sich, Gott sei Dank, Sie erinnern sich auch an die Situation Montagsdemonstration in Leipzig, wo es ja auf Messerschneide stand auf einmal. Was passiert da jetzt? Schlägt das Imperium zurück, die Administration, oder eben nicht? Und so war etwa dieses Gefühl, das man hatte, man hat seine Arbeit getan, aber man hatte dennoch auch eine große Verunsicherung in sich, gesagt, wo endet das, wo geht das hin?
Herr Singelstein, wie war das im Radio? Wann tat sich da etwas? Wann brachen die Dinge auch innerhalb der Redaktionen auf? Können Sie sich daran erinnern? Sicher.
Ja, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Also das Überraschende ist ja, dass eigentlich die Ersten, die versucht haben, sich gegen Zensur zu wehren, in dem Sinne, wie Konrad Weiß das vorhin beschrieben hat, nicht etwa die elektronischen Medien waren, sondern die Zeitungskollegen. Die haben ja viel früher angefangen, sich zu wehren gegen das, was dort ein Diktat auf sie herunterprasselte, was sie nicht berichten durften. Dann kam das Fernsehen und das Radio kam, obwohl es ein schnelles Medium ist, relativ spät. Also im Dezember noch konnte beispielsweise Günter Schabowski per Anruf die Nachrichtengebung im Rundfunk der DDR beeinflussen, um nicht zu sagen diktieren. Das war im Zusammenhang mit der 10. Dezember, Parteitag der SED in Berlin, Gründung der Kommunistischen Plattform. Und Herr Schabowski hatte schon ein deutliches Interesse daran, wie die Nachrichtengebung dazu ist. Und das hat er dann mal eben durchgestellt. Das war insofern relativ leicht, als der damalige Intendant vorher Hauptabteilungsleiter Nachrichten war. Die kannten sich gut. Das ging relativ einfach. Ändert nichts an der Tatsache, dass in anderen Redaktionen dann auch die Redaktionen gesagt haben, nee, so wollen wir nicht mehr. Also Hannelore Stehr sitzt ja hier, wurde von ihren Kolleginnen und Kollegen zur Chefredakteurin von Radio Berlin International gewählt. Das ist dann sozusagen, auch das gab es, DT64, dann viele Jahre mehr oder weniger zu Recht als Kultprogramm gefeiert, hat aber sicher in der Zeit auch nochmal eine andere Rolle gespielt als beispielsweise der Berliner Rundfunk oder der Rundfunk der Radio DDR. Also das war nicht so einheitlich, aber insgesamt muss man sagen, für das Radio, der wirkliche Veränderungsprozess hat erst begonnen nach dem 18. März, da bin ich auch ganz bei Konrad, nach dem 18. März, als klar war, es bleibt jetzt nicht so, wie es ist. Alle hatten damit gerechnet, die SPD wird das Rennen schon machen. Viele waren davon ausgegangen, wenn die SPD das Rennen macht, wird es nicht so schlimm werden. Und dann machte die CDU das Rennen und damit war völlig klar sozusagen in den Köpfen dieser Funktionäre, die ja alle noch da waren, die waren ja nicht verschwunden. Und mindestens für das Radio kann ich sagen, der damalige Intendant war ein Krenzmann, der war von Krenz eingesetzt worden. Benzin weiß ich nicht genau, auch von Krenz noch. Also die Strukturen waren ja noch da und mit denen lebten wir noch.
Herr de Maizière, wie haben Sie die Anfänge der Revolution in den Medien erlebt?
Naja, ziemlich hautnah. Ich wurde am 10. November 1989 zum CDU-Vorsitzenden gewählt und war damit zugleich Eigentümer von 5 überregionalen Zeitungen. Und ich weiß, dass ich also 2 Tage später, glaube ich, in die Neue Zeit ging und sagte, also nun sollten die Redakteure sich die Schere aus den Köpfen rausholen. Denn was Konrad Weiß beschrieben hat, die Zensur fand ja nicht so sehr durch die Organe statt, sondern eigentlich schon in den Köpfen der Leute selber, die Zeitung schrieben. Allerdings muss ich sagen, dann bin ich 14 Tage später wieder hingegangen und habe gesagt, also die Schere habt ihr nur rausgeholt, aber nun müsst die Genauigkeit der Recherche kommen, denn jetzt schrieben sie munter los, alles, was ihnen gerade einfiel, und ohne auf den Wahrheitsgehalt zu achten. Und dann gab es also den ersten Ärger und die ersten Androhungen von Prozessen und so weiter und so fort. Also das war eine ganz merkwürdige Situation. Aber ich möchte noch etwas ergänzen sagen, Herr Albrecht. Die Demonstration am 4. November war die erste genehmigte. Ja, die war, und zwar hatten das die Künstlerverbände beantragt und eine Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei vereinbart. Und dann gab es diese lilanen Schärpen ohne Gewalt. Immer ein Polizist und ein Verbandsmensch waren zusammen. Und es war zum Beispiel vereinbart worden, dass der Demonstrationszug um den Palast der Republik rumgeht, aber dann wieder zurück Richtung Alex. Es war zugesichert worden, dass der Demonstrationszug keinesfalls weiter Richtung Brandenburger Tor geht und möglicherweise da eine Öffnung erzwingt oder sowas. Also das war der 4. November ist für mich durch zwei Dinge in Erinnerung geblieben. Einmal durch diese hohe Disziplin, mit der das Ganze stattfand, wie überhaupt die ganze Revolution des Herbstes 89 außerordentlich diszipliniert war. Ich sage mal, die Leute sind von 7 bis 17 Uhr arbeiten gegangen und ab 17 Uhr machten eine Revolution. Und das Zweite ist, dass am 4. November in diese bis dahin doch eher dumpfe Protesthaltung Witz und Intellekt reinkam. Und auch die, Konrad Weiß hat es erwähnt, die wunderbaren Plakate, zum Beispiel, also eins weiß ich noch, was Beste, die können, sollen, müssen, wollen, dürfen. Die können, das muss einem erstmal einfallen, nicht? Die können, sollen, müssen, wollen, dürfen. Also das, aber wir haben ja dann Prozesse erlebt von einer historischen Plötzlichkeit, sodass man es kaum sagen kann, wann begann das oder wie. Das war ein rasant schneller Prozess, der sich auch in den Medien vollzog. Ich meine, es gab ja schon vorher bestimmte Anzeichen, DT64 oder 1199, waren schon anders als bis dahin manch anderes gewesen war. Dort gab es erste Versuche. Aber ich glaube, auch die Journalisten haben den 9. November als Tag der Befreiung, wenn man so will, empfunden. Aber die ist richtig, wie angedeutet wurde, die Strukturen waren noch, Herr Benzin war da und dann einiges mehr. Also nicht umsonst haben wir dann ja auch neben der Arbeit des Runden Tisches nachher ein Medienministerium in meinem Kabinett gehabt, das also die Aufgabe hatte, die Gleichschaltung der Medien aufzuheben. Hier sitzt Herr Becker, damals Staatssekretär in diesem Ministerium, also an diesen Prozessen unmittelbar beteiligt.
Ich muss noch einen Satz zum 4. November sagen.
Bitte.
Am 4. November sind Leute auf die Straße gegangen, mit denen ich ums Verrecken nicht auf die Straße gehen wollte. Das muss man schon auch noch mal sagen. Das war auch ein komischer Punkt. Also die solche Leute wie Hertwig, von denen du vorhin gesprochen hast, Konrad, also da waren plötzlich Leute, die für Pressefreiheit und andere Rechte eintraten, die davon seit 20 Jahren noch nichts gewusst hatten. Also das war ich fand das eine sehr schwierige Veranstaltung, diesen 4. November.
Also ich traf dort auf dem Alexanderplatz Otto Reinhold zum Beispiel und sagte, jetzt geht's euch einen Kragen. Ich sagte, ich fürchte auch, ja.
Herr Albrecht.
Also Christoph hat natürlich vollkommen recht. Das war ja der Auftakt, wo wir dann auch den Versuch einer Konsolidierung gesehen haben aus den bestehenden Strukturen heraus. Also man versuchte mit der Zeit zu gehen, um das System zu retten. Also ich sage mal, man könnte ja sagen, diese Undercover-Kollegen, ja, die dann einfach auch mitmachten, um zu retten, was zu retten ist. Und genau diese Sortierung, die wir ja dann erst im Frühjahr eigentlich 90 vornehmen mussten, das machte die Sache so schwierig, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Bevor ich zu Herrn Weiß komme, frage ich mal Herrn Frohne, wo er denn im November 89 war und was er mitbekommen und erlebt hat und ob er schon eine Ahnung hatte, was ihm an Aufgabe bevorstehen würde.
Natürlich.
Haben Sie ein Mikrofon?
Ich war in München, hatte keine Ahnung. Ich war in München als Wirtschaftsanwalt tätig und hatte natürlich keine Ahnung, was auf mich zukommen würde. Wie sollte ich auch? Ich habe das am Fernseher verfolgt, in den Zeitungen und wie ich gerne gestehe, auch durchaus skeptisch, da ich eigentlich ein überzeugter Europäer mich betrachtete und die sich anbahnende Wiedervereinigung durchaus skeptisch sah, weil man die Auswirkungen, ein Ausscheren Deutschlands aus Europa und so, damals nicht so richtig beurteilen konnte. Und ich glaube, vielen ist es damals, zumindest in meinem Umfeld, so gegangen, dass man sagte, warten wir mal ab, was daraus ist. Ist das wirklich etwas Gutes für Deutschland, diese Wiedervereinigung. Das ist natürlich eine Meinung, die man heute sehr, sehr, die man sehr, sehr selten hört. Aber es gab damals durchaus skeptische Betrachter der Szene. Ja.
Wann legte sich Ihre Skepsis?
Ja, eigentlich dann sehr schnell natürlich, weil man sah, dass sich wirklich also da ja, total demokratische Strukturen entwickelten und dass die Begeisterung, die war einfach so ansteckend, dass man dann natürlich selbst davon auch infiziert wurde und dann eigentlich bei den ersten Besuchen über in den neuen Ländern eigentlich dann sah, dass da wirklich etwas zusammenwachsen konnte und dass man zusammengehörte auch.
Herr de Maizière, wollen Sie noch schnell was sagen zu 2+4 und der erlebten Westeinbindung Ihrer Gesprächspartner?
Ja, die 2+4 ist ja also andersrum. Wir hatten, die letzte DDR-Regierung hatte eigentlich 5 Aufgaben. Erstens die Wiederherstellung der kommunalen Selbstverwaltung, die 1952 zerschlagen war. Zweitens die Wiedererrichtung der traditionellen 5 Länder. Drittens die Herstellung eines einheitlichen Wirtschafts- und Währungsraums, also Vertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Viertens einheitlicher Rechtsraum, Einigungsvertrag. Und fünftens die Einbettung der außenpolitischen Situation. Deutschland war ja noch die Stimmung über Deutschland als Ganzes hatten sich ja die Alliierten vorbehalten in den entsprechenden Verträgen, Jalta, Potsdam und Vermächtler-Abkommen und Berlin-Abkommen und ähnliches mehr. Und im Februar 1990 bei einer Konferenz in Ottawa, offener Himmel, da merkten die Mächte in der Welt wohl, das geht wohl doch auf die deutsche Einigung zu, da müssen wir uns damit genau befassen. Und es kam dann zu dem zunächst 4+2 genannten Prozess, wo wir beide deutsche Staaten uns bemüht haben, das umzudrehen in 2+4. Nicht die 4 Großen bestimmen über Deutschland, sondern die beiden deutschen Staaten beschließen in Ausübung des Selbstbestimmungsrechts der Völker ihre Wiedervereinigung und beteiligen die 4 Siegermächte in dem Maße, wie sich das aus diesen Verträgen ergibt. Das war also ein für uns ganz wichtiger Paradigmenwechsel, nicht 4+2, sondern 2+4. Wir sind es. Die Einigung ist beschlossen durch die beiden deutschen Teilvölker und wir handeln mit euch das aus. Die Begeisterung dafür war sehr unterschiedlich. Frau Thatcher hat bis zum Schluss erheblichen Widerstand geleistet. Mitterrand wurde nach anfänglichem Zögern von Helmut Kohl eingenordet und ihm wurde versprochen, dass der europäische Einigungsprozess fortgesetzt wird und dass man auf eine gemeinsame Währung zugeht, mit der wir jetzt unsere Plage haben. Das wird manchmal vergessen, dass das damals einer der Bausteine dafür war. George Bush war von Anfang an der beste Verbündete in dieser Frage. Und den schwierigsten und weitesten Weg musste Michail Sergejewitsch gehen, der letztendlich die deutsche Einigung auch ein Teil des Zerfallsprozesses der Sowjetunion ist und seiner Funktion als Generalsekretär. Ich meine, noch im Sommer 1990, beim letzten Parteitag der KPdSU, kriegte er 1244 Gegenstimmen. Das war für eine kommunistische Partei völlig unmöglich, dass er von 3000 Delegierten so viele Gegenstimmen kriegte. Trotzdem ist er einer der großen Beweger des Prozesses gewesen.
Ich danke Ihnen für diesen Exkurs. Wir kommen aber jetzt zurück von den außenpolitischen Rahmenbedingungen nochmal zu den Medien und die erste Phase, die Sie so eindrucksvoll geschildert haben, als so lebendig und kreativ und da fingen sozusagen die geistigen Blumen an zu blühen. Die ehemals Mächtigen hielten sich zurück, Sie haben das eben nochmal geschildert. Was passierte aber dann? Wie ging das weiter? Wann wurden sozusagen die Strukturen nochmal besonders schwierig, deutlich? Wenn ich das richtig mitgenommen habe, haben Sie das so geschildert, die machten sich dann auch wieder bemerkbar. Wie müssen wir uns das heute vorstellen, Herr Weiß?
Naja, ich kann dazu relativ wenig sagen. Das ist ein bisschen kompliziert bei mir. Ich war ja Mitarbeiter des DEFA-Studios für Dokumentarfilme. Und dieses Studio war anders als Rundfunk und Fernsehen, der Abteilung Agitation und Propaganda des ZK der SED unterstellt waren. Dieses Studio war dem Kulturministerium unterstellt. Und bei uns war es immer ein bisschen anders. Also wir hatten ein paar mehr kleine Freiheiten. Jeder, der in der Hochschule studiert hat in Babelsberg, wollte gern zur DEFA gehen, aber ungern nur nur nach Adlershof, weil die vor allem natürlich auch ihren Nachwuchs aus der Hochschule in Leipzig, aus der journalistischen Fakultät dort rekrutierten. Insofern war es eine ganz andere Situation. Ich habe 1988 meinen letzten Film gemacht. Danach habe ich zwar gedreht, einen Film über die Weltbühne, den ich aber nicht zu Ende machen konnte. Das ist eine lange Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen will und die ich dann nicht zu Ende gemacht habe, weil einfach Forderungen kamen, die ich nicht akzeptiert habe. Und ich hatte 1988 im Herbst einen Essay in der Untergrundpresse und in Polen veröffentlicht über Rechtsradikale in der DDR. Und von da ab habe ich praktisch keinen Film mehr bekommen. Ich war zwar angestellt im Studio, ich habe auch mein Gehalt bekommen, aber ich habe keinen Film mehr bekommen. Ich habe wirklich alle 14 Tage einen neuen Vorschlag gemacht, es ging nichts mehr. Und dann habe ich mit dem Filmminister Horst Pehnert ein Agreement gefunden. Ich hatte schon angefangen, an einem Buch zu arbeiten über Lothar Kreisig, den Gründer von Aktion Sühnezeichen, was ich dann 1998 geschrieben habe. Und da musste ich Recherchen in West-Berlin im Archiv machen und da musste ich Zeitzeugen befragen aus der Bekennenden Kirche. Und habe also ein Agreement getroffen, was erstaunlicherweise auch akzeptiert worden ist, dass ich nämlich ein halbes Jahr lang unbezahlten Urlaub bekomme für dieses halbe Jahr, aber ein Dauervisum für die Bundesrepublik und für West-Berlin bekomme. Sodass ich also im Grunde genommen vom Anfang im ersten Halbjahr 1989 viel in der Bundesrepublik unterwegs gewesen bin, dort auch Kontakte aufgebaut habe. Ich habe also in der Zeit den Kontakt hergestellt zu Leuten, die dann später in der Opposition eine wichtige Rolle gespielt haben oder die von West-Berlin aus für die Opposition gearbeitet haben. Kam dann also im Sommer 1989 zurück, habe natürlich weiterhin keinen Film gehabt und es gab dann auch die Bemühungen, mich irgendwie loszuwerden, was aber nicht gelungen ist, weil dann alles andere dazwischen gekommen ist. Und war im Grunde genommen mit Duldung des Studios, so muss ich das schon sagen, dann nach der Gründung von der Bürgerbewegung der Demokratie Jetzt vor allem für sie unterwegs und aktiv. Und eine Episode muss ich noch erzählen, weil die einfach so bezeichnet ist für den Irrsinn in dieser Zeit. Nach der Gründung hatten wir uns vorgenommen, eine eigene Zeitung herauszugeben, also ein Blättchen der Bürgerbewegung mit einer Auflage von 1000 oder sowas. Und ich hatte mich dann gleich herangemacht nach der Gründung von Demokratie Jetzt, die Woche darauf, das irgendwie zu gestalten und zu machen und hatte also den Spiegel bei mir vorne auf dem Fußboden zu liegen für diese Zeitung, als dann plötzlich als es klingelte und zwei Leute vom Stasi an der Tür standen, die zu mir rein wollten. War meine Frau Krankenhausseelsorgerin und ich sagte, nee, sie können nicht rein, meine Frau hat gerade ein Seelsorgegespräch. Aber wenn die reingekommen wären, da lag also auf dem Fußboden diese illegale Zeitung. Also das war so eine ganz merkwürdige Situation. Dann bin ich auch in einer entscheidenden Zeit nicht in der DDR gewesen, nämlich ich bin am 6. Oktober 1989 für 4 Wochen nach Israel ausgereist, weil dort ein Film lief, den ich gedreht hatte über Janusz Korczak auf dem internationalen Korczak-Symposium. Da war es wieder sehr merkwürdig. 2 Tage bevor ich nach Israel gekommen war, war in der Jerusalem Post und in israelischen Zeitungen der Text, den ich über Rechtsradikale in der DDR geschrieben hatte, dort veröffentlicht worden. Und plötzlich kannten mich alle in Israel. Das war also eine ganz merkwürdige Situation, dass ich im Grunde genommen in Israel über das, was in der DDR jetzt geschah, befragt wurde, dort auch Kommentare abgegeben habe und darüber berichtet habe. Und ich war dann rechtzeitig zur Maueröffnung wieder zurück und habe dann eigentlich erst angefangen, intensiv für Demokratie Jetzt zu arbeiten, wurde dann Sprecher gewählt. Und sodass ich also diese ganzen Prozesse, also einen Monat lang das ohnehin nicht verfolgt habe und dann aber auch eben nicht innerhalb des Studios, sondern im Grunde genommen schon in der politischen Arbeit. Denn natürlich war im Grunde genommen ja die Arbeit am runden Tisch ein Fulltime-Job. Wir haben ja wirklich gearbeitet in dieser Zeit. Also wenn ich mir ansehe, was in dieser ganz kurzen Zeit von Mitte Dezember 7. Dezember war die erste Sitzung. Bis dann zur Wiedervereinigung, ich glaube, ich habe nie so viel gearbeitet wie in dieser Zeit. Es war einfach...
Ich muss an dieser Stelle eine kleine Geschichte erzählen.
Ja.
Weil du warst gerade zurückgekommen. Am 9. November trafen wir beide uns in der U-Bahn. Ich weiß gar nicht, ob du dich erinnerst. Also wir waren Bornholmer Straße über die Grenze gegangen und wie viele andere, 100.000 Menschen auch, sind in die U-Bahn gestiegen. Und wir trafen uns in der U-Bahn und guckten uns an, sagten, jetzt wird wirklich alles anders. Und was machen wir denn jetzt? Und Konrad sagte, also ich drehe jetzt endlich die Filme, die ich schon immer drehen wollte. Und ich sage, oh, ich würde so gerne Politik machen. Und witzigerweise ist es dann genau umgekehrt gekommen. Konrad ist in die Politik gegangen und ich beim Radio geblieben. So waren die Zeiten.
Ich will nochmal zu der Rundtischsituation sagen, Fulltime-Job. Ich war ja damals Mitglied der Moderregierung und habe durchgesetzt, dass die Teilnahme am runden Tisch eine Freistellung von der Arbeit aus gesellschaftlich gerechtfertigtem Grund war. Es gab nämlich im Arbeitsgesetzbuch der DDR einen Passus, dass Werktätige, so hieß es, von der Arbeit freigestellt werden können aus gesellschaftlich gerechtfertigtem Grund. Und das war also gar nicht so einfach in der Regierung durchzusetzen, dass die Tätigkeit am Rundtisch gesellschaftlich gerechtfertigt der Grund wäre, um der Arbeit fair zu bleiben. Denn viele am Rundtisch sagten, ich kann mir das gar nicht leisten, jeden Tag hierher zu kommen. Ich muss ja meiner Pflicht zur Arbeit nachgehen und so weiter. Aber das hat die Sache dann doch wesentlich erleichtert. Und ist ja am Rundtisch wirklich in Ausschüssen gearbeitet worden und in kleineren Gruppen, also nicht nur in den Plenumssitzungen, die einmal wöchentlich stattfanden, sondern dazwischen waren eben die Arbeitsgruppen. Ich war zum Beispiel in der Arbeitsgruppe Recht. Wir haben das Wahlgesetz für die ersten freien Volkskammerwahlen gemacht, wo auch welche sagten, wir wollen das Bundeswahlgesetz nachformen. Und dann haben wir gesagt, nee, das geht nicht. Wir werden es nicht schaffen, dass jemand sich ad personam so bekannt machen kann, dass er dann ein Direktmandat erwirbt. Deswegen haben wir gesagt, wir machen ein reines Verhältniswahlrecht, dass nur die Parteien gewählt werden. Übrigens noch eine ganz interessante Geschichte von Bündnis 90. Die Parteien wollten eine 5%-Sperrklausel haben, weil sie hofften, auf diese Weise die SED-PDS raushalten zu können. Andere waren dagegen, ich war auch dagegen, weil ich gesagt habe, die 5%-Klausel ist 1957 erst ins Bundeswahlgesetz gekommen. Und man gut so, sonst wäre die ganze Bündnis 90 nicht in die Volkskammer gekommen. Sie haben am 18. März 2,9% der Stimmen bekommen, wenn ich es richtig erinnert habe. Also wir haben auch die Plötzlichkeit der Entwicklung gesehen von den, sagen wir mal, den Eindruck, dass die Bürgerrechtsbewegung den Herbst 89 getragen hat und schon im März war eine völlig veränderte Situation.
Ich würde gerne zurückkommen auf das, was Sie thematisiert haben, vierte Gewalt, also diesen ganzen großen Anspruch, was Medien zu leisten, zu ermöglichen haben, welche Freiheiten Sie dafür brauchen. Nehmen Sie uns, die Sie am runden Tisch diskutiert haben, doch mal auf so eine Zeitreise Ihrer Argumente mit. Wo haben Sie Ihre Ideen herbezogen? Was waren, Sie haben Montesquieu vorhin genannt, hatten Sie eine Idee, wir könnten mal in das oder jenes Gesetz gucken, das erscheint uns besonders gut, jenseits sagen wir, bundesrepublikanischer Vorlagen?
Ja, na klar. Also wir hatten ja ARD und ZDF verfügbar, konnte man ja gucken. Und das war ja das Ziel, sozusagen, was als erstrebenswert galt. Das war das Vorbild. Und selbstverständlich hat man dann irgendwann, ich kann mich erinnern, das war nach der Maueröffnung dann in irgendwo in West-Berlin, der Dudenstraße, weiß ich nicht, glaube das war FFFU, so eine Gewerkschaft, gibt es glaube ich heute gar nicht mehr. Da hatte ich dann, da bin ich irgendwie hingekommen, ich weiß heute nicht mehr wie, und habe gesagt, na, habt ihr denn nicht diese Rundfunkgesetze? Da habe ich gesagt, ja klar, die kannst du ja mitnehmen. Da haben die mir das sozusagen kopiert und dann konnte ich die mitnehmen. Da hat man das gelesen und gesagt, ach so meinen die das. Okay. Auf der anderen Seite saß man in dieser Gesetzgebungskommission, Konrad Weiß hat darüber erzählt. Das ist ja ein Teil gewesen. Diese Gesetzgebungskommission wurde ja eingerichtet beim Justizminister der DDR. Das war ein Teil, genau zu schauen, wie kriegen wir den ganzen Laden wieder konsolidiert. Also wir geben ein bisschen nach, aber nicht so viel, dass das System verändert wird. Und merkwürdigerweise waren in dieser Gesetzgebungskommission, die tagten dort immer drüben im Justizministerium, die Vertreter der Administration waren komischerweise immer in der Mehrheit. Immer wenn abgestimmt wurde, waren die mehr als die, die auf der anderen Bank saßen, aus der Bürgerbewegung und aus der Opposition. Und das machten wir dreimal mit. Und das war natürlich die Geschichte, wir machen jetzt ein Mediengesetz und das wird irgendwann im Sommer oder im Herbst 90 haben wir das.
Die Kommission war sehr schön groß, 60 Mitglieder, ja, damit war, ja kein Ergebnis dabei
rauskommt. Ja, na klar, da sollte kein Ergebnis rauskommen. Und dann haben sich, sag mal, Konrad Weiß hat es gesagt, ein paar Leute zusammengesetzt, das kann ja nicht sein. Also ein Mediengesetz werden wir hier nicht machen, aber diese Grundsatzbeschlüsse, das, was die Volkskammer dann auch beschlossen hat, über den Roten Tisch, das war ja dann auch der einzig mögliche Weg, der überhaupt ging. Zu sagen, jetzt formulieren wir das mal, stellen wir das auf und sagen, das, was am 4. November möglich war, als einmalige, singuläre Ereignis, muss ja auf Dauer irgendwie auch einrichtbar sein. Das heißt, diese Möglichkeit, auch gewisse Freiheiten in den Rundfunksystemen herzustellen, das greifen wir jetzt auf und wir versuchen das mal so hier hinein zu formulieren. Das hat geklappt. Das hatte ja auf Stichwort Medienkontrollrat durchaus Wirkung auch in die großen Sendesysteme hinein. Sie waren natürlich Instrument des Unternehmens. Das wollten wir ja genau da herauslösen, wohl wissend, dass natürlich die Binnenstrukturen in den Häusern damit nicht verändert waren. Aber man konnte erstmal sozusagen eine Abtrennung tatsächlich von der Möglichkeit sozusagen der Beauftragung der Medien aus dem Politbüro eben erreichen. Man muss es immer projizieren auf die auch politischen Veränderungen. Wir hatten die Ära Krenz, wir hatten dann die Ära Modrow, später hatten wir dann die Ära nach der Freien Volkskammerwahl der De Maizière-Administration. Wenn man das einfach mal so nebeneinander legt, kann man auch nur sozusagen operatives Handeln immer nur auf der Projektion der tatsächlich politischen Veränderungen, wie sich das sozusagen umsetzen lässt.
Sie also, die Ära Modrow gerade geredet.
Das war sozusagen am 1. Dezember, glaube ich, ging die Ära Modrow los. Dann kam das Gesetz. Das hatte dann Veränderungen in den, war 1. Dezember, nicht?
Modrow? 17. November.
17. November, okay, also 17. November. Dann war auch mit dem Volkskammerbeschluss die Möglichkeit, faktisch die Berichtspflicht der Generalintendanten, die aus der Modrow in der Administration ja berufen waren, dann an den Medienkontrollrat delegiert. Und da war das erste Mal tatsächlich ein sogenanntes Aufsichtsgremium da, das dann auch faktisch diese Transformation damit auf den Weg gebracht hat. Also da waren die Grundlagen. Und das war wiederum das Signal in die Häuser hinein, jetzt beginnt da etwas anderes. Da können Sie sagen, haben die denn auch reagiert? Hat Benzin das Haus umgebaut oder im Hörfunk? Hat er natürlich nicht, so weit wie es irgendwie notwendig war, aber nicht darüber hinaus. Das ging dann tatsächlich erst in der Demisé-Regierung.
Vielleicht muss man noch dazu sagen, das war ja ein riesiger Apparat. Beim Rundfunk und Fernsehen zusammen waren rund 15.000 Menschen beschäftigt. Wenn man die Leute von der Studietechnik, Fernsehen und Funk abzieht, die bei der Post angestellt waren, dann waren es immer noch 12.000 Menschen, die also bei Rundfunk und Fernsehen angestellt waren. Das ist ein Apparat, den man nicht so ohne weiteres so einen großen Tanker umlenken kann, sondern das ist ein sehr mühevoller Prozess, zu überlegen, wie kann man dieses Meinungsmonopol der SED, was ja in den Apparaten drinsteckt, wie kann man das brechen und wie kann man das und dabei die arbeitsfähig halten, denn ich meine, wir müssen ja wissen, das Fernsehen hat den Runden Tisch ganztägig übertragen, zweite Fernsehen der DDR hat die Volkskammersitzungen von der ersten bis zur letzten Minute übertragen, jetzt werden wir eine halbe Stunde vom Bundestag übertragen, dort wir haben also auch Bilder gesehen, wo irgendwelche Abgeordnete hinten schliefen, weil sie schon total kaputt waren, aber es wurde auch erwartet von den Medien, dass sie funktionsfähig bleiben, denn die Menschen waren ja in unglaublicher Weise politisiert, was man allein daran sehen kann, dass wir bei den Wahlen am 18. März eine Wahlbeteiligung von über 93% hatten. Das werden wir wahrscheinlich in Deutschland nie wieder erreichen. Das war, weil die Menschen sagten, jetzt geht es um das, was mich und meine Zukunft und meine Kinder und so weiter. Und insofern mussten die auch dranbleiben und das im Grunde war es der Prozess, wie man beim Reiten das Pferd wechselt, so ungefähr. Und insofern war das auch für das Ministerium, das dann in meiner Zeit eingerichtet wurde, keine leichte Aufgabe, das gleich in die richtige Bahn zu lenken.
Sie haben ein Medienministerium eingerichtet. Sie hatten ja wahrscheinlich ähnliche Schwierigkeiten. Wo kriege ich Personal die kompetent dafür sind.
Wir haben mein Kabinett so eingerichtet, wie das bundesdeutsche Kabinett war, weil wir gesagt haben, bei einfachen Handlungen müssen denn Justiz mit Justiz und weiß ich was, Kultur, so. Wir hatten einige Ressorts, die es einfach notwendig waren, weil die DDR Zentralstaat war, nicht föderal organisiert war. Wir hatten noch ein Kulturministerium, wir hatten noch ein Ministerium für Handel und Versorgung, weil ja zunächst erst ab 1. Juli die Marktwirtschaft, wenn man so will, galt. Wir mussten ja noch den Versorgungsauftrag, wenn man so will, sicherstellen. Und wir hatten eben ein Medienministerium, weil mir klar war, es wird eine schwierige Aufgabe werden, dies umzufunktionieren, wie alles ist. Wo wir die Leute herbekommen haben, wenn Sie mal schauen, waren in den Ministerien und auch in meinem Kabinett auffällig viele Leute, die aus dem Bereich der Kirche kamen. Nicht? Der Minister für Medien war Gottfried Müller, der war vorher Chefredakteur der Thüringer Zeitung Glaube und Heimat gewesen, einer der landeseigenen Zeitung der Evangelischen Kirche der Thürings. Sein Staatssekretär war Herr Becker, Präses der Synode Berlin-Brandenburg. Und so in meinem Kabinett hatte ich, also glaube ich, 5 oder 6 Pastoren. Das ist beim Pastoralkonvent in Ordnung, aber 6 Pastoren im Kabinett sind schon problematisch. Vor allen Dingen die Blumigkeit der Formulierung macht manchmal Schwierigkeiten. Also ich habe einmal gesagt, Ihren Text kann man vielleicht vertonen, aber nicht ins Gesetz schreiben. Naja, aber letztendlich haben wir auch aus den Kirchen Verwaltungsleute mitbekommen, die uns geholfen haben, Dinge zu organisieren. Denn das muss man ja wissen, die Funktionselite der DDR war zu 90% waren die SED-Leute. Nicht? Und auch da musste man sehen, wie man mit ihnen umgeht. Ich habe also in meinem Haus, im Ministerrat, hatte ich 700 Leute. Und ich habe am ersten Tag eine Belegschaftsversammlung gemacht und habe gesagt, ich wüsste wohl, dass viele mich nicht gewollt hätten. Wer jetzt gar nicht mit mir arbeiten könnte, den würden wir sozialverträglich irgendwie am Land unterbringen. Vom Rest erwarte ich Fleiß, Loyalität und Kompetenz. Und ich habe nicht einen einzigen Fall von Illoyalität erlebt. Der Apparat hat, wenn man so will, funktioniert bis zum Schluss. Obwohl sie wussten, dass sie alle in die Warteschleife entlassen werden.
Das war kein unwesentliches Problem. Die Tatsache, dass wie Gottfried Müller und viele andere, Manfred Becker, sozusagen aus dem kirchlichen Bereich kamen oder sowieso die ganze Opposition, die ja damals sich noch Opposition nannte und nicht Bürgerbewegung, die sie ja nie gewesen ist, die ganze Opposition hatte ein so tiefes Misstrauen gegen die Massenmedien, dass es ganz schwer war für Leute wie Michael und mich, darzustellen, dass man da etwas verändern kann. Und jeder kleinste Vorgang, der sozusagen aufscheinen ließ, dass es doch wieder so ist, wie es schon mal war, führte sofort dazu, da sieht man ja, das ist nicht zu verändern, das müssen wir abschaffen. Da gab es auch danach am Ende eine Konstellation, die nicht so komisch war, weil also sozusagen diejenigen, die Politik machten, hatten das große Misstrauen. Diejenigen, die am Einigungsvertrag auf der anderen Seite des Tisches saßen, hatten sowieso ein großes Misstrauen gegen gerade Radio und Fernsehen. Aus einem größeren, das reden wir vielleicht heute Nachmittag mal drüber, aus einem größeren Zusammenhang heraus auch sehr wirtschaftliche Interessen. Sodass es extrem schwierig war, irgendwie heute würde man sagen, ein halbwegs positives Image für Radio und Fernsehen der DDR zu zementieren. Am besten ging es in der Tat noch durch die Übertragung des Runden Tisches und der Volkskammersitzung, ein paar Talkshows, die sehr angenommen waren. Es wurde viel gesehen und viel gehört, also die Akzeptanz beim Publikum war irre, aber das Image war leider ganz mies.
Gab es irgendeinen Punkt mal, wo sich das änderte, auch wo Sie mit den Strukturänderungen stärker konfrontiert haben? Sie haben vorhin das Wahldatum genannt, dann ist wohl auch den Hardlinern aufgegangen, es gibt kein Zurück mehr ins alte System.
Ja, aber wir am besten ändert man sowas, indem man neue Strukturen schafft. Dann fallen einige Leute durch den Rost, wenn man mal so will. Ich habe das zum Beispiel in der CDU erlebt. Wir haben noch vor der Volkskammerwahl Landesverbände gebildet. Weil auf diese Weise wurden wir nämlich 15 Bezirksvorsitzende los und konnten einen zentralen Vorstand wählen, wo plötzlich die alle nicht mehr vorhanden waren. Das konnten wir aber beim Rundfunk und Fernsehen nicht machen, denn wir strebten ja an, grundgesetzkompatible Strukturen, Aber die Länder sind ja überhaupt erst am 14. Oktober 1990 gewählt worden. Die mussten sich konstituieren. Die Sachsen waren die schnellsten. Die hatten schon im Dezember eine Regierung. Ich glaube, Brandenburg auch. Bei Meckpomp hat es wie immer ein bisschen länger gedauert. Ja, Stolpe. Wart ihr schneller, Herr Stolpe? Und erst mit der Mitwirkung der Länder konnten dann Landesrundfunkanstalten gegründet werden und damit die alten Strukturen schrittweise aufgelöst werden. Das war ja die Aufgabe dieser Kommission, der Herr Frohn angehört hat. Also,
ja, wir sind aber noch ein bisschen davor. Also ja. Wir sind jetzt in einer Zeit nach den Wahlen, bevor Herr Mühlfenzel, Herr Frohne und das Team anrückte und die Idee irgendwie diskutiert wurde, wie hätten wir es gerne, was brauchen wir als Gesellschaft und wie setzen wir uns damit auseinander, dass es da auch massive Beharrungskräfte gibt. Sie haben es vorhin gesagt, es war der Rundfunk der DDR war der Abteilung Agitation und Propaganda der SED unterstellt und als solcher ja auch aufgestellt vom Apparat her. Auf diesen Aspekt würde ich jetzt gerne den Fokus legen, Herr Albrecht.
Ja, also das DDR-Fernsehen war ja kein Hort der Opposition, weiß Gott nicht, sondern das war ja doch ein sehr in sich verfestigtes Unternehmen, was genau diesen Zielen zu dienen hatte, die DDR aus dem politischen System Selbstverständnis heraus sozusagen zu vermitteln hatte, auch gegenüber der Bevölkerung. Richtig ist, es wurde sozusagen substanziell aufgebrochen mit dem Volkskammerbeschluss, damit waren faktisch die Grundlagen gelegt. Aber wir wussten ja immer noch nicht, wo geht das hin? Also spätestens mit den freien Wahlen, also 1. Juli dann mit der Währungsunion war der Weg klar, es geht in die deutsche Einheit. Wie auch immer die 2+4-Verhandlungen dann aussehen im Detail, aber der Weg war definiert. Und damit war eigentlich auch für die Sendeunternehmen klar, also ich selbst bin ja erst am 14. Juni 90 dann faktisch ins Amt gekommen, wenn Sie so wollen, war dann eigentlich klar, wir brauchen hier Strukturen einer Zentralanstalt, die das DDR-Fernsehen war, das Hörfunk auch. Es gab die es gab Vorproduktionsstudio in Rostock, also Sender Rostock in Halle und in Dresden, aber das waren keine Regionalstudios in dem Sinne, sondern da wurde irgendwie ein bisschen was vorproduziert, also die Glock 8-8-Sende von der Hafenbeamte in Rostock und so weiter. Das heißt, da war natürlich das Vorbild zu sagen, wie kriegen wir eine Kompatibilität zu den ARD-Strukturen her? Das war erklärtes Ziel. Wenn, dann muss es sozusagen Landesrundveranstalten sein. Es war nicht klar zu dem Moment, ist es eine Zentralanstalt mit föderalen Gliederungen oder ist es sozusagen neue Landesrundveranstalten? Und der Einigungsvertrag hat das ja auch bis zum Schluss offen gehalten, weil die Entscheidung lag dann bei den Ländern, die ja auch erst zu gründen waren, die neuen Bundesländer. Und insofern wurde das Konzept entwickelt, hier einen Weg zu gehen, erstens die Landessender, so haben wir sie damals genannt, also die Regionalstudios tatsächlich sendefähig zu machen. Ich kann Ihnen sagen, das war am 1. Juli, zum Tag der Währungsunion, gab es eine Sondersitzung im DDR-Fernsehen oder DFF, hieß es ja damals schon, Deutscher Fernsehfunk, wo genau das beschlossen worden ist. Wir richten jetzt für die neuen Bundesländer, die es ja noch gar nicht gab, aber für im Vorfeld der Wahlen diese Regionalstudios ein. Die erste Senderkette wurde entsprechend aufgesplittet, genau zu den Zeiten, wie in der ARD auch die damaligen Regionalberichterstattungen ja noch im ersten waren. Und entsprechend wurden dann aus diesen Regionalstudios die Informationssendungen gesendet, auch um letztendlich der politischen Ebene, die sich dort neu bilden musste in den Ländern, auch faktisch eine Öffentlichkeit zu geben, wo sie sich tatsächlich dann auch darstellen konnte. Und damit einherging, Sie hat es eben angesprochen, wie kann man faktisch verfestigte Strukturen aufbrechen, indem man sie neu bildet. Das ist richtig, das DDR-Fernsehen wurde vollständig umgebaut nach einem Modell des ORF, des österreichischen Fernsehens. Das ist ähnlich strukturiert, eine Zentralanstalt mit den föderalen Gliederungen in den einzelnen Bundesländern dort. Und so hat es dann auch gesendet, einschließlich der, und das war dann schon zu Mühlfenzel-Zeiten, ich greife das jetzt mal vor, um den Gedanken abzuschließen, dass wir dann zum Dezember 90 ja das erste deutsche Fernsehen, also das ARD-Programm, auf die erste Senderkette terrestrisch, das war der Verbreitungsweg, den man seinerzeit kannte, draufgeschaltet haben. Innerhalb der Regionalstudios genau ihre passfähige Sendezeit aus den neuen Bundesländern in das erste Programm faktisch mit implementiert haben. Dass wir entsprechende Programme, Volumina in das ARD-Programm eingebracht haben von Seiten Ostdeutschlands. Wir sind jetzt schon nach der deutschen Einigung, wohlgemerkt. Ja, klar. wurde dann sozusagen eingebaut mit entsprechenden Partneranstalten der ARD. Und dass wir eine Senderkette, die hieß dann Länderkette, wir wollten sie Ostrhein nennen, das wollte Mühlfenzel nicht, das wollten die Länder nicht, also hieß Länderkette, haben wir dann faktisch ein drittes Programm für den Osten gemacht. Das hielt dann sozusagen für das Jahr 92 noch vor und wurde dann erst durch die neuen begründeten Landesrundfunkanstalten, Mitteldeutscher Rundfunk und OAB entsprechend abgelöst. Das heißt also, als dann die politischen Weichenstellungen eigentlich klar war, konnte man tatsächlich auch im operativen Bereich so handeln, dass man diesen Transformationsprozess tatsächlich auch so hinbekommt, weil, ich sage es nochmal, ein Sendeunternehmen sendet jeden Tag. Das können Sie nicht anhalten und sagen, jetzt machen wir mal 4 Wochen Pause, dann bauen wir das um und dann geht die Schraubenfabrik wieder in Arbeit. Nein, nein, Sie müssen das sozusagen im offenen Herzen umbauen und immer garantieren, dass Ihnen auch die Mitarbeiter, die ja durchaus so anders polarisiert waren vom Gedanklichen her, da auch noch mitmachen.
Aber in dem Sommer dazwischen gab es natürlich schon ein paar abenteuerliche Vorstellungen. Das muss man
die
schon sagen.
Die gab es immer.
Jeden Tag, also beispielsweise hatte ja Hans Benzin die tolle Idee, Rundfunk und Fernsehen zu einer dritten öffentlich-rechtlichen Säule zu machen. Das heißt, hier die ARD, da das ZDF und daneben Deutschen Fernsehfunk, wie immer wir das Kind dann nachher genannt hätten, sozusagen als selbstständige politische Einheit, sage ich mal, etwas zugespitzt. Das wäre nie und nimmer mehrheitsfähig gewesen. Es wäre auch, glaube ich, also da war das Misstrauen, dass sich sozusagen die alten Kräfte quasi ihr eigenes Instrument schaffen, wäre so groß gewesen, dass wäre niemals hätte das eine politische Mehrheit gefunden. Ob es sinnvoll gewesen sei, sei mir auch noch dahingestellt. Also das, was sozusagen bis... Wenn man bis Herbst 90 an Veränderungen stattgefunden hat, war immer so, es durfte nie unumkehrbar sein. Es war schon immer auch so nach dem Motto, naja, vielleicht kommt es ja doch noch mal anders. Mhm. So, die Hoffnung schwankt natürlich bei vielen Verantwortlichen dann auch mit, weil natürlich nicht, dass wir die Häuser wollen, das waren ja die gleichen Leute, die da vorher auch gearbeitet hatten.
Mhm. Ja, und ich glaube, wenn man...
Moment. Ich wollte jetzt gerade Herrn de Maizière noch kurz... Und die Einrichtung kommt dann gleich, Herr Frohne. Danke für Ihre Geduld.
Der Weg zu den Landesanstalten war ja vorgezeichnet dadurch, dass wir schon, dass ich was schon in meiner Regierungserklärung gesagt habe, dass wir die neuen Länder wieder aufbauen werden, so wie sie 1952 zerschlagen worden sind. Und wir haben ja in der Volkskammer dann auch das Ländereinführungsgesetz beschlossen, im Juli 1990, am 27. Juli haben wir es beschlossen, dass die 5 Länder vorsahen. Wir kriegten damals auch abenteuerliche Ratschläge. Einer lautete, macht nur 2 Länder, das rechnet sich besser. Und ein Nord- oder ein Südland. Und da dieser Rat aus dem Saarland kam, war er besonders beherzenswert. Nein, wir wollten ja damit auch an die landsmannschaftliche Bindung der Leute wieder neu anknüpfen. Die Sachsen wollten wieder August den Starken schön finden und wir wollten auch Friedrich II wieder Friedrich den Großen nennen. Es ging auf die Länder zu und dementsprechend musste auch die Struktur sein. Und ich glaube auch, gerade Herr Frohn sah nachher, war es in dieser Kommission, haben die Länder ja sehr stark ihre Interessen vertreten, auch gegen solche Ideen, das DDR-Fernsehen als Ganzes zu erhalten. Gab es ja auch eine Zeit lang die Idee und da haben die Länder gesagt, nein, nein, das machen wir nicht mit, wir wollen Landes- und Rundfunkanstalten haben.
Das war dann aber erst 91. Ich wollte nur noch mal sagen, in dieser Zwischenzeit, bevor die Einrichtung dann und das Team einflog, wenn ich mich richtig erinnere, Herr Singelstein, haben Sie ja durchaus Veränderungen auch schon vorgenommen. Aber ich erinnere mich, dass Sie mal erzählten, wir haben Listen mit MFS-Offizieren abgeglichen, an die Sie zufällig kamen, mehr oder weniger zufällig. Aber das war dann so eine Säuberungsaktion. Da kamen, glaube ich, 20 Leute wurden von 13.000 entlassen. Also es zeigt ja doch, dass, also ich sag mal, der Apparat noch vollständig vorhanden war, als wir dann im Herbst einrückten. Diesen schlechten Ausdruck zu benutzen.
Die Geschichte mit den Räumen, das erzählt Herr Albrecht.
Die kann ich gerne erzählen, wenn sie gehört werden will.
Wer mag die jetzt erzählen?
Die kann ich erzählen. Das ist schnell gemacht. Natürlich gab es Druck in den Häusern, weil natürlich eine Welle von Denunziationen in den Senderanstalten selbst stattfand. Immer der Wort, der ist es gewesen. Und der sagt, nein, du bist es gewesen. Also es war schwer Verunsicherung. Richtig ist, dass in den Senderanstalten Offiziere im besonderen Einsatz, also beim MFS festangestellte Mitarbeiter tätig waren, die entsprechende Aufgabe, ich will das jetzt nicht ausführen, in den Senderanstalten hatten. Sie waren mehrheitlich nicht in den Redaktionen, da musste man keine einbauen. Da gab es eine andere Ausrichtung. Da war das sehr viel mehr verinnerlicht, nach welcher politischen Linie dort gehandelt werden musste. Das heißt also, diese Eubeln ganz einfach, es gab in der Volkskammer einen Ausschuss, der hat sich damit beschäftigt. An den bin ich herangetreten, ob sie mir helfen können, die ausfindig zu machen. Die haben mir geholfen und ich kriegte eine Liste. Und diese Kollegen sind dann, mit denen hat man gesprochen und hat ihnen gesagt, dass sie entbehrlich sind in diesem Haus. Und das war die Sache erledigt. Das waren auch mehr als 20.
Das waren dann sehr viel mehr als 20. Ich kann mir vorstellen, wenn man damals auf jemanden zugegangen ist und hat gesagt, du warst das oder jenes und morgen kommst du nicht mehr, dann ist er am nächsten Tag nicht mehr gekommen. Sang und klanglos. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwie einen einzigen Arbeitsrechtsprozess geführt hätten.
Als ich Gegenteil, die haben dann auch, sie waren ja auch, sie standen ja auf zwei Gehaltslisten. Also insofern war es ja nicht, sie sind ja nicht in den.
Das Gute war ja bei diesen Eubelisten, die waren ja, wenn man so zunächst nicht vorhanden, sondern man hat Gehaltslisten gefunden. Und über die Gehaltslisten ist man dann an die Personen angekommen, denn die bezogen ja zwei Gehälter. Sie bezogen das Gehalt beim Rundfunk beispielsweise und kriegten dann eine Aufstockung von ihrem.
Sie stand dort auf der Gehaltsliste und bei uns. Und das war der Effekt im Rechenzentrum, das gegenlaufen lassen zu können. Das ist ein Beschluss der Volkskammer und es ist auch im Kontrollrat oder damals im Fernsehrat dann auch so beschlossen und legitimiert worden. Also man muss das auch ganz vorsichtig handhaben. Dann sind in der Tat diese Erkenntnisse da gewesen. Den hat man, das ist nicht zu verwechseln mit dem, was wir dann später in den Überprüfungen hatten, was die sogenannten IMs betrifft. Das
also Sie haben sozusagen die hauptamtlichen Stasi-Offiziere identifizieren können und auf leichte Art und Weise entlassen
noch
können.
Noch 90 passiert, ich glaube, das
aber im September. Aber weitere informelle Mitarbeiter oder so, das war...
Naja, das kann der Frohle ja dann erzählen, das war dann zu dem sehr, Entschuldigung bitte, zur Mühlfenzelzeit, zur Einrichtung, wurde ja die sogenannte Fragebogenaktion in Gang gesetzt, wo dann jeder Mitarbeiter von Hörfunk und Fernsehen entsprechend um Angaben gebeten wurde, es war ja freiwillig, und entsprechende Zusicherungen machen musste, dass er dort nicht tätig gewesen ist. Und das hatte dann letztendlich nachher auch, wurde dann auch Pfandverwendung, auch als es dann in den Transfer geht, in die neuen Landesrundfunkanstalten.
Also nicht, dass jetzt ein falscher Eindruck entsteht. Es ist nicht so, dass es gar keine personellen Konsequenzen gegeben hätte, sowohl im Fernsehen als auch im Radio, also außer diesen Offizieren im besonderen Einsatz. Die Führungscrews, die wurden schon komplett ausgetauscht und auch die sind sozusagen ohne ein Wort des Widerspruchs gegangen. Also sowohl Michael Albrecht als auch ich haben quasi die ganze Führungsmannschaft mit einem Schlag ausgetauscht. Frau Stehr kam dann sozusagen mit in die Führungsmannschaft im Radio, Jörg Hildebrand und viele andere gute Frauen und Männer. Das war, da lachen Sie nicht, Herr Frohne. Also da in der Führungsebene hatte sich das schon verändert, aber deswegen waren die Strukturen nicht anders. Wir waren trotzdem Staatsrundfunk. Und wir hatten zwar freiwillig uns einen Hörfunk- und einen Fernsehrat gegeben, also es gab Gremien, aber die hatten eigentlich gar keinen Auftrag. Also wir haben sie uns gegeben zur Legitimation, aber sie hatten keinen gesetzlichen, sie hatten keine Rechte im wirklichen Sinne.
Es war in der Kürze der Zeit. Es war ja vorgesehen im Volkskammerbeschluss. Wir hatten dann die statuarischen Grundsatzregelungen für das DDR-Fernsehen, also für den Deutschen Fernsehfunk gemacht, weil letztendlich die Ausarbeitung eines gesamten Rundfunkgesetzes, die Zeit war gar nicht da. Und insofern ist dann im Nachhinein auch dieser Fernsehrat gebildet worden. Aber Christoph hat natürlich recht, sie sind nie sozusagen zu dem tatsächlich, also die nie zu dem Leben erweckt worden, wie man das heute aus Rundfunkgeräten kennt.
Herr de Maizière, als Sie den Vertrag zur deutschen Einheit verhandelt haben und bei dem Artikel 36 gelandet waren. Was waren denn die Erwartungen, mit denen Sie sich konfrontiert sahen und was wollten Sie selber eigentlich? Sie haben es vorhin diese Problematik gesagt mit die Länder, die gab es ja eigentlich, die neuen Länder gab es nicht. Also wir mussten sozusagen für die mitsprechen. Aber mit welchen Erwartungen sind Sie auf der westdeutschen Seite konfrontiert worden?
Bei einem Vertrag war es so, dass die Bundesregierung vertreten war, aber auch die westdeutschen Länder, Herr Clement für die SPD-geführten Länder und aus Bayern für die schwarz-regierten Länder. Wir hatten ja noch keine Länder, wir hatten zwar Länderbeauftragte eingesetzt, 5 Länderbeauftragte, die also die Bildung von Ländern vorbereiten sollten, die sich mit solchen Dingen bespaßen mussten. Was wird denn die zukünftige Hauptstadt in Anhalt? Wird das Magdeburg oder was Halle? Bei Sachsen war es immer klar, dass es Dresden werden würde, aber auch in Meck-Pomm war es streitig über Rostock und sonst was. Beim Einzelvertragsverhandlungen, anders muss ich anfangen, der erste Vertrag der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion, da kam der Rohentwurf von der bundesdeutschen Seite und wir haben damals gemerkt, es ist wahnsinnig schwer, an einem Entwurf von einem anderen etwas wegzuverhandeln. Deswegen habe ich damals gesagt, der Entwurf für den Einigungsvertrag, der kommt von unserer Seite. Haben also versucht da so. Aber auch da kam uns die Haltung entgegen, macht doch alles so, wie wir es haben, so ist es richtig und wir haben ja ein erfolgreiches System und ihr kommt mit einem gescheiterten System, warum wollt ihr Dinge festhalten, die so, selbst die Volkskammer hat in diesem halben Jahr 96 Gesetze beschlossen. Ich habe 143 Verordnungen unterschrieben. Nur sehr wenig ist ins fortgeltende Recht gekommen, Konrad Beitz hat es angesprochen. Und das, was ins fortgeltende Recht kam, das hat schon enorme Schwierigkeiten gemacht. Beispielsweise Frage Anerkennung von Berufs- und Ausbildungsabschlüssen. Da hieß doch ja, das macht die Kultusministerkonferenz der Länder. Ich sage aber, sie haben keine Kultusministerkonferenz. Also wir haben mit Mühe durchgesetzt, dass, ja, 35, glaube ich, war es, heißt es, dass die in der DDR erworbene Berufsabschlüsse und Ausbildungsabschlüsse und Anerkanntabschlüsse weiterhin anerkannt bleiben, aber auch nur in den neuen Ländern. In den alten Ländern erst nach der Feststellung der Gleichwertigkeit. Das ist bei Mediziner relativ einfach festzustellen, ob das gleichwertig ist, bei anderen Dingen schon so. Insofern muss ich sagen, war diese Frage Rundfunk und Fernsehen eine von vielen Problemen, der Einigungsvertrag hat, also 42 Artikel und Einführungsgesetz, und weiß ich was nicht alles, und einen Haufen Protokollnotizen. Da waren, ich muss es aus meiner Sicht sagen, ich gestehe es, mir waren manche Dinge wichtiger als diese Rundfunksituation, weil sie einfach noch sehr viel mehr die Lebenswirklichkeit der Menschen betrafen. Beispielsweise Anerkennung von Berufs- und Ausbildungsabschlüssen. Oder nehmen Sie die schwierige Problematik der Eigentumsverhältnisse, Rückgabe vor Entschädigung oder Entschädigung vor Rückgabe. Dann haben wir Rückgabe, aber mit tausenden von Ausnahmen. Wir haben also eine riesen ABM-Maßnahme für die Anwaltschaft der Vereinten Deutschland gemacht.
Das müssen wir jetzt ein bisschen weglassen.
Und deswegen, der 36 war ziemlich von der westlichen Seite vorgegeben, es wird Landesrundfunkanstalten geben. Und der Beauftragte, Herr Mühlfenzel, ist ja auch nicht mehr von uns gewählt worden, sondern am 15.10. bin vom Bundestag bestimmt worden.
Herr Weiß, ganz kurz, dann wollen wir mal Herrn Frohner einfliegen lassen und ihn fragen, was er dann aus seiner Sicht vorfand.
Aber jetzt ganz kurz noch. Ja, ich will noch ganz kurz zu diesem zum Rundfunküberleitungsgesetz, was ja eigentlich vorgesehen war, fortgeltendes Recht zu werden, und dem Artikel 36 anzugehen. Mein Eindruck war, ich war ja Mitglied der Verhandlungskommission, als Vertreter des noch nicht bestehenden Landes Brandenburg. Es gab so eine Konstruktion, dass in die Einigungsverhandlungen Vertreter aus der Volkskammer, die zugleich Vertreter für ein Land sind, reingehen, und so war ich also daran beteiligt. Mein Eindruck war, dass die Widerstände gegen das Rundfunküberleitungsgesetz nicht so sehr auf der westdeutschen Seite waren, sondern dass da, ich weiß nicht, ob das jetzt eine persönliche Sache von Krause war, jedenfalls der Verhandlungsführer Günter Krause, dass der da sehr weich gewesen ist. Also ich hatte mit ihm ein Gespräch darüber, über das Fortdauern, und der hatte mir das zugesagt, es kommt rein, und hat mich da ganz kalt sitzen lassen. Ich bin dann mit diesem Ergebnis in meine Fraktion gegangen in der Volkskammer und habe das also vertreten. Das war ein Argument gegen den Einigungsvertrag. Ich habe gesagt, ihr könnt zustimmen, das wird fortgeltendes Recht. Und dann ist es nicht dazu gekommen. Aber wie gesagt, mein Eindruck, ich kann es nicht, ich weiß es nicht. Mein Eindruck war, dass da die Widerstände nicht so sehr bei Wolfgang Schäuble waren, sondern dass da entweder die Bedeutung nicht gesehen wurde für dieses Rundfunküberleitungsgesetz oder aber aus politischen Gründen, das vermag ich nicht zu sagen, dann gesagt wurde, okay, das lassen wir unter den Tisch fallen, wir begnügen uns mit dem Artikel 36. Mhm.
Herr Frohne, Sie kamen wann zu dieser Aufgabe? Wie haben Sie davon erfahren und wie schnell waren Sie dazu bereit?
Ich habe davon im Oktober erfahren, nachdem Mühlfenzel gewählt worden war, rief er mich an und fragte, ob ich bereit sei, dort mitzuwirken. Ich habe eigentlich unmittelbar zugesagt und das auch mit der notwendigen Unterstützung meiner Partner natürlich. Und wir sind dann sofort eigentlich, das Beraterteam, nach Berlin gekommen, alle, um unsere Aufgaben wahrzunehmen. Und das war natürlich schon eine sehr, sehr interessante Zeit, weil der Artikel 36 machte ja nun mal ganz klare Vorgaben, aber auf der anderen Seite, nämlich die Liquidation, aber auf der anderen Seite war eben dieses, ich sag mal, gewachsene Selbstbewusstsein im Hörfunk und DFR. Man sagt, wir können ja richtiges Journalismus machen, wir sind ja pfiffig, wir kommen beim Publikum an. Und daraus entstanden natürlich also Kontrakräfte, die einfach sich dagegen wehrten, dass dies nun alles liquidiert werden sollten. Die Ideen von einem, die Herr Albrecht schon genannt hat, die spukten in allen Köpfen herum, sodass der Widerstand, den wir vorfanden gegen die Liquidation, doch ganz erheblich war. Natürlich muss man auch zugeben, dass das Team, das Mühlfenzel ausgewählt hatte, war ein westdeutsches Team, ein rein westdeutsches Team. Und wir waren alle schon sehr geprägt von einem tiefen Misstrauen gegen die Mannschaft, die wir vorfanden. Das hat sich auch zunächst auf Herrn Albrecht und auf Herrn Singelstein erstreckt. Und es waren durchaus, glaube ich, harte Auseinandersetzungen in der Anfangszeit, die wir miteinander hatten, bis man dann schließlich einen gegenseitigen Respekt entwickelt hat und vielleicht sogar Vertrauen und dann sehr gut zusammen, also zumindest aus meiner Sicht, sehr gut zusammengearbeitet hat. Und ich möchte übrigens ausdrücklich sagen, Herr Weiß, was Sie vorhin gesagt haben in Ihrer Rede, es war sicherlich schwierig, damals Menschen zu finden, die Verantwortung übernahmen. Und in diesem Job war es sowieso ein reines Himmelfahrtskommando, weil man sich wirklich nur Feinde machen konnte. Und ich möchte wirklich sagen, dass Herr Singelstein und Herr Albrecht da, dass die in diesem Zeitpunkt diese Verantwortung übernommen haben, 13.000 Menschen mit abzuwickeln, gleichzeitig den Sendebetrieb mit aufrechtzuerhalten, das ist eine in dem Umfeld eine ganz bemerkenswerte und wirklich historische Leistung. Und ohne die beiden hätte das Team und auch Herr Mühlfenzel das niemals zustande gebracht. Das ist natürlich, also... Was?
Die erste Sitzung mit Herrn Mühlfenzel und seinen Beratern. Also im Einigungsvertrag stand nichts von Beratern. Da stand, es gibt einen Rundfunkbeauftragten. Da stand nicht, dass der mit 8 Leuten angerückt kommt. Aber gut, er kam mit 8 Leuten angerückt. Die erste Sitzung der Mühlfenzel sagte, also die Werbegrenze nach 20 Uhr, die wollen wir mal abschaffen. Michael Albrecht noch mehr als mir stockte der Atem, weil da floss, das macht man sich heute nicht mehr klar, da floss Geld ohne Ende. Die neuen Bundesländer waren sozusagen das Eldorado schlechthin für die komplette werbetreibende Wirtschaft. Wir konnten nach 20 Uhr werben, die ARD nicht. Es war ganz klar ein Zugeständnis an die DDR, ein Frieden, an die ARD, ein Friedenssignal. Liebe ARD, wir sind gut, wir wollen mit euch kooperieren, also weg mit der 20 Uhr nach 20 Uhr keine Werbung mehr. Da hat es das erste Mal in der ersten Sitzung richtig gekracht.
Ich kann das nur unterstreichen. Und das war nicht die einzige Sitzung, in der es richtig gekracht hat, sondern natürlich waren es viele. Und ich auch nochmal, um auf die Fragebogenaktion zurückzukommen. Es ist natürlich durchaus immer vorgetragen worden, war ja alles nicht so schlimm und war ja nicht so. Und dann haben wir die Fragebogenaktion, wenn ich mich richtig erinnere, Mitte des Jahres 91 durchgeführt, nachdem wir also doch schon erheblich abgebaut hatten Personal. Und da kam immer noch raus, dass, und das war eine Selbstbefragung, es gab ja keine, wir hatten keine Möglichkeiten der Kontrolle oder irgendwie mal richtig nachzufassen. Es war eigentlich ein Witz, die Fragebogenaktion. Trotzdem kamen noch 1800 Fragebögen bei uns an, wo wir sagten, ja, da muss man noch mal genauer reinschauen.
Und dann lief der Prozess weiter und wenn ich mich richtig erinnere, waren dann anschließend so 600 Leute, von denen man sagte, die dürfen nicht in Leitungspositionen tätig sein. Also zu dem Zeitpunkt noch, 6 Monate bevor die Einrichtung endgültig abgewickelt war. Da war schon noch viel da, das muss man auch mal auf der anderen Seite ganz ehrlich sehen. Also das wird manchmal heute so beschönigt, aber da waren schon nach wie vor sehr virulente Strukturen und Personal am Werk. Auf der anderen Seite, meine persönliche Erfahrung, wenn ich das mal anhöre, ich habe mich dann teilweise damals in die Gespräche mit den Leuten eingeschaltet, nur kurz, weil also ich habe anschließend, wie mir gesagt, ich habe verstanden, warum Deutschland nach dem Krieg nicht entnazifiziert worden ist, richtig. Weil wenn sie den Leuten gegenüber sitzen plötzlich und da ist die weinende Mutter mit 3 Kindern und es war ja alles nicht so schlimm, also dann wirklich hart durchzugreifen und die Leute zu entlassen und zu wissen, dass die dann von der Sozialhilfe leben müssen, das ist sehr, sehr schwer. Und entsprechend gering war dann eigentlich auch die tatsächliche Quote der Entlassung. Ich glaube, wir haben 160 Leute deswegen nach der Fragebogenaktion aufgrund der Verbindungen zum MFS und sonstigen entlassen. Also das war minimal.
Ich würde ganz gerne mal was zu dem Frage Vertrauen oder Misstrauen sagen. Das ist eigentlich ein Phänomen gewesen, was nicht nur beim Rundfunk und Fernsehen eine Rolle gespielt hat, sondern grundsätzlich eine Rolle gespielt hat. Und das Problem ist, dass es zum Teil eben doch berechtigtes Misstrauen gab. Das muss aber gegen Personen gerichtet sein. Aber es gab so einen Generalverdacht gegen alle, die dabei sind. Und diese Art von Generalverdacht hat die gesamte Situation vergiftet und die Zusammenarbeit schwierig gemacht. Zum Beispiel, wir hatten ja damals die Hoffnung, dass wir die NORA hinkriegen, Nordostdeutsche Rundfunkanstalt, Berlin, Brandenburg und so weiter. Das ist meiner Meinung nach, und an dem, was ich gehört habe, auch an dem Generalverdacht und Misstrauen von Herrn Lojewski gegen alle Leute, die vom DFF kamen oder vom Rundfunk kamen, gescheitert. Dann hat Herr Kubicki, Herr Lehmann in MacBomb umgedreht und dann ist MacBomb zum NDR gegangen. Es wäre besser gewesen, wir hätten 2, 3 Landeanstalten gehabt und damit einen erheblichen Anteil in der ARD. Das ist aber an solchen Misstrauensgeschichten gescheitert. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die nicht nur dies betraf, sondern den ganzen Einigungsprozess vielfach überschattet hat.
Herr Albrecht dazu?
Also Stichwort Rundfunkbeauftragter. Also das erste Gespräch war ja unter 6 Augen mit Christoph Singelstein und mir und Herrn Mühlfenzel im WDR-Studio in Bonn. Da war natürlich die Haltung von Mühlfenzel, ich bin jetzt der Beauftragte und jetzt krempel ich den Laden hier um. Ich denke mal, wir haben ihm selbst im ersten Gespräch schon einen guten Teil das vermitteln können, dass man das so einfach nicht machen kann, sondern dass es eben auch um die gesellschaftspolitische Situation da draußen auf der Straße war nicht so, dass die den Leuten die Hörfunk- und Fernsehsender abschalten konnte. Das ging nicht. Also insofern brauchte man die Instrumente auch, man musste sie nur richtig einsetzen. Insofern war eigentlich auch ihm dann zu erläutern, wie ist das Konzept mit der ARD gemeinsam, die Sendefähigkeit des Unternehmens herzustellen oder zu erhalten. Das war das Konzept Programmübernahme 15. Dezember. Um eben auch, und das war dann Teil des Agreements, natürlich werden die Länder entscheiden, wie sie letztendlich mit ihrem Rundfunk umgehen wollen. Dazu braucht es aber Zeit. Die waren ja gerade erst gegründet. Das heißt, die mussten sich auch finden und schauen, wie wollen wir im Rundfunksystem jetzt tatsächlich unsere Beauftragung wahrnehmen. Aber sie müssten senden jeden Tag bis dahin. Und das war ein Teil eigentlich der Aufgabe, die dann zu gestalten war, um diesen Transferprozess, selbst wenn es dann zur Neugründung der neuen Anstalten kommt, Mitteldeutscher und Ostdeutscher Rundfunk und die entsprechende Ausweitung des Norddeutschen Rundfunks, und das Gleiche hatten wir ja auch in Berlin mit dem SFB auf Ostberlin. Das heißt, erstens, wir waren ja noch Gebührengläubiger, wir mussten also ein Programmangebot machen. Und zweitens, wie schaffen wir es, dass wir faktisch einen nahtlosen Übergang hinbekommen, der dann ja zum Stichtag 31.12.91 zum 01.01.92 war. Das heißt, als die Länder dann entschieden hatten im Sommer 91, wir wollen neue Anstalten gründen, ab da war dann klar, wir werden das auflösen. Wir werden das auflösen. Aber auflösen macht sich ja auch nicht von alleine. Sie müssen ja auflösen und die anderen in die Fähigkeit versetzen, auch diesen Staffelstab dann tatsächlich in einer ganz neuen Konstruktion und Konstituierung dann zu übernehmen. Und das war eigentlich im Kern, wenn man es mal so nimmt, auch der Auftrag des Rundfunkbeauftragten, das eben sicherzustellen, diesen Transformationsprozess. Und wenn Sie so wollen, Christoph und ich, wir hatten dafür Sorge zu tragen, dass das eben bis also nahtlos geschieht und nicht mit einem Loch oder in einer Woche oder vier Wochen Pause.
Herr Frohne, was war denn eigentlich so Ihre persönliche Agenda in der Einrichtung, beziehungsweise sind Sie mit einem Konzept da angekommen? Also am Ende bereiten wir Strukturen vor, die sich politisch schon abgezeichnet haben. Hatten Sie so einen Aufgabenkatalog mit?
Nein, überhaupt nicht. Also wir sind da völlig ohne Konzept reingegangen. Wir haben uns nur den Artikel 36 angeschaut. Und ich meine, Herr Albrecht, gerade was Sie nochmal sagen, macht mir auch im Nachhinein jetzt nochmal den Konflikt, den wir während der ersten Monate hatten, ganz deutlich. Wir sagten eben von Anfang an, das ist zu abzuwickeln. So steht es in Artikel 36 drin. Und eingeschränkt haben eigentlich die Intendanten auf diese Linie erst, nachdem sie wirklich sahen, dass die neuen Länder die neuen Rundfunkanstalten gründeten. Ja. Und da haben wir natürlich dann auch uns gemeinsam bemüht, da die Prozesse zu beschleunigen. Das war ja auch höchst, also die anwesenden Politiker mögen mir das verzeihen, aber wenn man da vor Ort saß und hatte die 13.000 Menschen da und musste sie irgendwie doch auch, fühlte man sich ja für die verantwortlich und die Politik kam einfach nicht in die Gänge und dann war dies und jenes und man musste den Beiratsvorsitzenden bitten, 20 Briefe zu schreiben an diesen und jenen Ministerpräsidenten. Es war sehr frustrierend und da kam dann auch wieder das Misstrauen, wenn man sagte, übernimmt doch die oder die oder die, die sind okay. Dann kam da wieder das Misstrauen hoch, nein, die wollen wir nicht und wir wollen lieber unsere eigenen Leute einstellen. Also das war eine wirklich schwierige Situation und teilweise sehr frustrierend.
Über welche Ministerpräsidenten ärgern Sie sich gerade noch mal so im Nachhinein?
Über keinen der Anwesenden.
Herr Singelstein.
Der hat das schon gut beschrieben, das war schon der Grundkonflikt. Der hat sich erst aufgelöst, ich glaube es war im April. Da reiste die ganze Gang nach Magdeburg zu einem
später.
Treffen.
Es war unendlich warm, also es muss wenigstens Mai gewesen
sein. Dann war es Mai. Zu einem Treffen der Staats- und Senatskanzleichefs, alles Männer damals.
Magdeburg.
Und in Magdeburg. Und der Chef der Staatskanzlei in Magdeburg hatte auch die Federführung. Und Mühlfenzel sagte, nun müssten Sie langsam mal mit der Gesetzgebung aus dem Pushen kommen, weil Sie wollen ja irgendwie am 1. Januar 92 Programm haben. Und dann sagte der ganz entspannt, naja, der Videorekorder ist ja schon erfunden. Und man kann über Mühlfenzel sicher viel Schlechtes sagen, aber er war auch ein Profi und vor allen Dingen war er auch ein Journalist. Und das konnte er überhaupt nicht ertragen. Das fand er so unmöglich. Und von dem Zeitpunkt an war es nicht mehr eine Einrichtung, die nur abwickelte, sondern die ernsthaft darüber nachgedacht hat, was können wir tun, damit am 1. Januar Radio und Fernsehen da ist. Und dann waren sozusagen viele der Konzepte, die Albrecht und ich bis dahin nur in der Schublade hatten, weil es völlig sinnlos war, damit zu Frohne oder Mühlfenzel zu gehen, weil sie sagen, nee, ist nicht, wir wickeln ab, hier wird nichts überführt, hatten dann ein offenes Ohr und viel Unterstützung, das muss man sagen, das vorhin schon angesprochene Rundfunksinfonieorchester ist ja zum Beispiel ein Teil dessen, was dann am Ende in diesem Haus gelandet ist. Sie spielt heute noch. Aber ist ja nur ein Stück von
aber der schöne Sendesaal in 1 in der Reeperstraße steht leider Gottes leer. Ein fantastischer Saal.
Das stimmt.
Naja, also ich sage mal, während der ersten Zeit, es war ja nicht so, dass wir nicht im Auge hatten, auch zu überführen. Nur das Tempo, in dem wir abbauen wollten, war euch viel zu schnell. Und ich muss natürlich mal sagen, also was man da vorfand teilweise, das spottete ja jeglicher Beschreibung. Also da wurden Leute bezahlt, die 3 Jahre nicht im Sender erschienen waren. Naja. Und abenteuerlich jedenfalls. Und da gab es schon gewisse Konflikte über das Tempo des notwendigen Abbaus. Aber ich kann Ihnen versichern, dass wir damals alle daran gedacht haben, so viel wie möglich von Anfang an auf neue Landesanstalten auf neue Rundfunkanstalten zu übertragen. Also, aber es war ja ganz klar, dass man nicht 13.000 Leute übertragen konnte.
So viel waren es ja auch nicht mehr. Also bevor der Rundfunkbeauftragte kam, waren schon 1200 Mitarbeiter entlassen worden aus dem DDR-Fernsehen. Das war im September 90 wohlgemerkt. Und diese Abbaustrukturen, weil natürlich war das überbesetzt, es hat ja auch ganz andere Strukturen und Aufgaben. Also faktisch die Anpassung auch des Personalkörpers, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen technisch, auf die eigentlichen Aufgaben, die dann entsprechend auch den Sendekonzeptionen im Raum standen. Das war dann ein Prozess, der ja auch bis zum Schluss, wir haben ja bis zum Schluss gesendet, auch mit den entsprechenden Personalkörpern in den beiden Sendehäusern. Und die wurden ja mit dem letzten Stichtag dann erst alle entlassen. Und einige hatten dann schon ihren neuen Vertrag bei den neuen Landesrundfunkanstalten und reisten dann letztendlich nur in der historischen Sekunde null zur nächsten Anstalt. Aber viele eben auch nicht. Aber die Abbauvarianten, die es dort schon im Vorfeld gab, die es dann aber auch unter dem Rundfunkbeauftragten umgesetzt worden sind, haben sich letztendlich grundsätzlich immer daran orientiert, wie viele Mitarbeiter brauchen wir, um die Sendesicherheit und sozusagen das Programmvolumen tatsächlich dann auch noch aufrechtzuerhalten.
Und dann natürlich und auch die Frage. Das war ja Ihrer beider großer Leistung,
ja, klar,
dass wir das zum Schluss mit 3.500 ja, Leuten gemacht haben.
Ja, aber dann war auch immer die Frage, welcher, nicht? Dann beschloss der Rundfunkbeauftragte mal eben, also Kraftfahrer braucht man in einem anständigen Unternehmen nicht. Also Kraftfahrer, die werden jetzt alle entlassen, Singelstein und Albrecht, fertigen Sie die Papiere, damit die weg sind. Nun muss man wissen, ein Führerschein war zu dem Zeitpunkt durchaus nicht selbstverständlich. Es gab unendlich viele Journalisten, die hatten keinen Führerschein, weil sie fuhren entweder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder sie hatten gar kein Auto. Also es war nicht so ohne weiteres möglich. Und Frau Stehr und ich saßen dann bei Herrn Magner, der sozusagen eine Art Verwaltungsdirektor war des Rundfunkbeauftragten. Und er hat das geht nicht. Und Herr Magner hat dann den Rundfunkbeauftragten bearbeitet. Am Ende blieben dann die Kraftfahrer, jedenfalls ein Teil derer. Also so wälzen wir uns von Tag zu Tag durch die Auseinandersetzung um jeden einzelnen Vertrag, der zu kündigen oder nicht zu kündigen war.
Ja, bitte, Herr Weiß.
Ich würde gerne noch versuchen, ein Rätsel zu lösen. Ich denke, wenn das Rundfunküberleitungsgesetz fortgeltendes Recht gewesen wäre, wären viele Dinge, die jetzt hier eben besprochen worden sind, wäre die Aufgabenstellung des Rundfunkbeauftragten viel klarer gewesen. Es wäre auch vieles viel klarer und viel einfacher gewesen, denke ich, wenn der Rundfunkbeauftragte, so wie das von der Freien Volkskammer ja vorgesehen war, ein Ostdeutscher gewesen wäre. Das war ja die Absicht des Überleitungsgesetzes, da steht das auch drin, dass der Rundfunkbeauftragte noch von der Freien Volkskammer gewählt wird. Das sollte in der vorletzten Sitzung passieren, das steht auch noch auf der Tagesordnung, steht heute noch auf der Tagesordnung. Aber es kam dazu nicht. Nun habe ich gelesen, dass das angeblich Zeitgründe gewesen sein sollen. Das ich habe sicher teilgenommen, aber ich weiß es jetzt nicht mehr im Einzelnen. Wissen Sie das, Herr Ministerpräsident, warum der Rundfunkbeauftragte nicht mehr von der Volkskammer gewählt worden ist?
Die letzte oder vorletzte Sitzung, die Sie ansprechen, die war ja schon nicht mehr im Palast der Republik, sondern in dem ZK-Gebäude. Und die ganze Sitzung war überstrahlt oder überschattet oder wie Sie wollen, dass die Stasi-Listen vorgelegt wurden und besprochen wurden und so weiter. Also der ganze Tag war eigentlich zugedeckt mit diesem Thema. Warum denn? Also wir haben eine ganze Menge Tagesordnungspunkte dort an dem Tag nicht mehr behandeln können. Und damit, was war ja quasi die letzte Sitzung? Oder die vorletzte Sitzung? Die
vorletzte Sitzung war es, ja.
Ja. Naja. Und warum kann man dann nicht in der letzten Sitzung der Volkskammer auf die Agenda?
Da müssten wir die Mitglieder des Präsidiums der Volkskammer fragen.
Das stand nicht mehr auf der Tagesordnung.
Und so wurde Herr Mühlfenzel nur noch mal der historischen Komplettheit von wem gewählt, Herr de Maizière?
Von niemandem. Er ist am 15.10. gewählt worden, als es die Volkskammer nicht mehr gab.
Den Landesbeauftragten.
Der ist eingesetzt worden.
Eingesetzt worden, ja. Durch die Landesbeauftragten.
Aber nicht, also das ist für mich wirklich ein unbefriedigender Punkt nach wie vor, weil es natürlich schon in dem ganzen Prozess wesentlich gewesen wäre, wenn diese Aufgabe tatsächlich in Händen der DDR gelegen hat. Ich weiß gar nicht, ob es einen konkreten Namen gegeben hat, das weiß ich gar nicht.
Nein, aber es gab keinen konkreten Namen, ja. Ich muss einfach da zum Mühlwetzel sagen.
Sie wollten ja nicht.
Nee, ich wollte nicht.
Bei Kohl also, gab es einen Medienbeauftragten, das war Bernd Neumann, der jetzt Kulturschattenminister ist. Und der hat Mühlwetzel, wenn man so will, ausgesucht und den 5 Länderbeauftragten. Und ich glaube, dass das Bernd Neumann auch nicht getan hat, ohne darüber mit Helmut Kohl gesprochen zu haben. Also,
Herr Frohne. Ich glaube, das ist ziemlich richtig. Also juristisch, als Jurist kann man nur sagen, so ganz einwandfrei war die Wahl nicht. Sie ist übrigens ja wenn ich mich richtig erinnere, mit einem ganz interessanten Zusatz versehen worden. Er ist nämlich gewählt worden unter der Bedingung, dass er dem Rundfunkbeirat ein Konzept vorlegt, dass der Rundfunkbeirat dann dem der zustimmt. Natürlich ist dieser Passus dann niemals mehr in irgendeiner Form erörtert worden.
Aber die sollte nicht so blauäugig sein. Das war eine politische Entscheidung.
Wir kommen zum Schluss. Ich würde Sie bitten, auf eine ganz kurze Antwort auf die Frage zu geben, was ging verloren, was ist gewonnen? Herr Albrecht, fangen wir einfach dem Alphabet und der Reihe nach an.
Ja, gewonnen ist, dass gewonnen wurde, dass wir Rundfunkfreiheit in den neuen Ländern haben. Das war, Gründer Weiß hat es gesagt, ein mühsamer Prozess über Stöckchen und Steinchen. Das war kein bequemer Weg, aber letztendlich haben wir etwas erreicht, was auch durchaus dem Willen der Bevölkerung entsprach. Und ich denke, wir haben heute eine Rundfunkkonstruktion in den neuen Bundesländern mit ARD, ZDF. Die Privaten haben wir heute mal nicht so beleuchtet, aber die sind ja auch präsent, wo man durchaus sagen kann, da hat sich vieles von dem ja verwirklicht. Jetzt sage ich es mal den ganz großen Bogen, wofür am 4. November die Leute da auf den Alex gegangen sind.
Herr Weiß.
Naja, ich kann dem nur beipflichten. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt. Ich denke, man sollte aber auch im Auge behalten, dass zu den Gewinnen gehört, dass die Medien ganz aktiv in der Umbruchszeit im Jahre 1989 und 90 dann beteiligt gewesen sind an der Demokratisierung der DDR, dass sie mitbeteiligt gewesen sind an der Schaffung zur Voraussetzung von freien Wahlen. Und dass sie auch aktiv beteiligt gewesen sind am Einigungsprozess, und zwar konstruktiv. Ich glaube, das ist schon auch eine ganz wichtige Funktion gewesen. Ich werde noch heute manchmal von Leuten angesprochen, im Osten wie im Westen, die damals alle Sitzungen des Runden Tisches mitgesehen haben, die das verfolgt haben, fiebernd mitverfolgt haben und die sich heute noch daran erinnern. Und ich glaube, diese aktive Rolle der Medien in diesem Demokratisierungsprozess ist ganz wichtig. Heute ist es das Internet bei den arabischen Revolutionen. Damals waren es, glaube ich, wirklich Rundfunk und Fernsehen, die das übernommen hatten.
Herr de Maizière.
Ja, also zunächst muss ich sagen, es gibt im deutschen Einigungsprozess Dinge, die ich weniger gelungen finde, als die gerade neu geschaltet von Rundfunk und Fernsehen. Wir haben 5 Landesrundfunkanstalten bekommen. Ich habe damals gehofft, dass es eine NORA geben wird. Das hat nicht geklappt, aber inzwischen haben wir ORB. Berlin und Brandenburg haben zusammengefunden und da vertragen sich auch die Kader von beiden Seiten inzwischen sehr gut, wie ich mir habe sagen lassen.
Ich dachte, das mit den Kadern hätten wir abgeschafft.
Deswegen habe ich den Begriff ganz bewusst gewählt eben. Ja, aber ich glaube, dass die unterstreichen zu können, was Konrad Weiß sagt, dass die Medien damals im Umbruchprozess eine Riesenrolle gespielt haben und wäre vieles nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist, wenn dort nicht so nahtlos berichtet worden wäre.
Herr Frohne, was ging verloren, was wurde gewonnen?
Was soll man dazu sagen? Gewonnen worden ist das Sandmännchen für die Kinder in Westdeutschland. Und verloren gegangen ist zweifelsohne eine Chance auf eine gewisse eigenständige Entwicklung in den 5 neuen Ländern, die, ich sag mal, mehr bezogen auf die Vergangenheit des Landes gewesen wäre.
Herr Singelstein.
Also was wirklich schade ist, und da bin ich ganz bei Herrn de Maizière, dass es nicht zu NORA gekommen ist. Das wäre, glaube ich, das hätte die Entwicklung, die rundfunkpolitische Entwicklung in Deutschland anders bewegt, wenn es 2 große deutsche Landesrundfunkanstalten gegeben, also 2 große ostdeutsche Landesrundfunkanstalten gegeben hätte. Das ist wirklich schade, das ist ein echter Verlust. Ich finde es auch schade, dass es trotz aller Bemühungen nicht gelungen ist, jetzt eher ein regionalpolitisches Thema, aber immerhin den Namen Berliner Rundfunk für die Landesrundfunkanstalt Berlin zu retten, dass der an die kommerzielle Konkurrenz gegangen ist, auch ein echter Verlust, wenn auch ein kleineres Thema.
was auf der Habenseite ist, auch wenn wir das damals nicht so gesehen haben, dass der Einigungsvertrag gesagt hat, bis 31.12.91 war ein echter Gewinn. Nicht auszudenken, wenn das länger gedauert hätte. Es war so schon schwierig, aber das war zu meiner Überraschung dann nachher doch die richtige Entscheidung. Ja, und dass wir hier öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, das hätte ich in meiner Jugend nicht zu hoffen gewagt. Und das ist natürlich ein unschätzbarer Gewinn. Den kann man gar nicht hoch genug bewerten. Und Konrad Weiß hat das ja auch in seiner Rede nochmal sehr deutlich gemacht. Wir haben hier Presse- und Rundfunkfreiheit. Und das ist einfach ein in Erfüllung gegangener Traum.
Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen auf dem Podium. Besonderen Dank an Herrn Weiß für seinen Vortrag. Ihnen vielen Dank, dass Sie uns auf dieser Zeitreise begleitet haben. Jetzt ist Mittagspause und es gibt sicher viel Anstoß zu Gesprächen. Ich wünsche Ihnen eine erholsame, informative, kommunikative und genussreiche Pause und es geht in einer Stunde hier weiter. Herzlichen Dank. Applaus